Was ist eigentlich der beste SEO-Job? Freunde, ich habe heute einen Kollegen an Bord, der auch schon seit 20 Jahren in der SEO-Branche unterwegs ist. Und was an ihm besonders ist, ist, dass er schon selbstständig mit eigenen Websites gearbeitet hat, als Freelancer anderen SEO beraten hat und in-house in größeren und auch kleineren Firmen gearbeitet hat. Insofern können wir heute mal einen Blick werfen auf verschiedene Karrieretypen, verschiedene Arten, wie man in der SEO-Branche berufstätig werden kann. Und ich freue mich, dass es spontan geklappt hat. Hallihallo, Axel Jack Metayer.
Hi, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, der eine oder andere kennt Axel vielleicht noch als den Autoschieber. Das basiert nämlich darauf, dass er eine große Website zum Thema Kfz gebaut hat. Vielleicht starten wir mal damit, Axel. Ich habe dich ja eben im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen als das Chamäleon der SEO-Szene bezeichnet. Du bist generell sehr vielfältig, aber erzähl doch mal, wie bist du überhaupt in die SEO-Branche gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, Websites zu starten?
Ich habe damals, als ich in Berlin war, so die erste Dotcom-Welle mitgekriegt und ich kann mich noch erinnern, ich hatte noch ein Heise CT-Magazin und dann hieß es so, da gibt's was Neues, Internets. Und dann habe ich 1997 meine erste Seite gebaut, dann fachinformatische Ausbildung in Berlin gemacht zum Thema und hatte das Glück, dass ich in einer relativ kleinen Agentur war, die dann gewachsen ist und wo es auch schon darum ging, Portale und Webseite aufzubauen. Und ich habe irgendwann bin ich dann so 2000 zum vor dem Platzen der ersten Dotcom-Blase dann nach Hamburg zu einer größeren Agentur in Altona. Und die haben Webseiten für Bex.de gebaut, das war ganz lustig. Dann kam zweimal die Woche der Laster mit dem Bex-Nachschub. Und schon damals, so 2000, 2001, dachte ich so, was ist denn eigentlich aus meinen alten Seiten gebaut, die ich damals in Berlin gemacht habe? Alta Vista war noch so die Krönung, aber Google war so langsam im Kommen, so, wo findet man die? Und woraus ergibt sich das? Dann bin ich auf SEO gestoßen. Und lustigerweise hatte ich dann meine Ausbildung fertig und dachte, ich suche ich mir mal einen Job. Habe dann, die Agentur ist, glaube ich, nach 6 Monaten Insolvenz gegangen und auf irgendeinem Gründerfrühstück saß ich dann neben Jens Schumann, der damals Tipp24 gegründet hat, die sich dann in Lotto24 umbenannt haben, 2-3 Mal hin und zurück. Und dort ging es darum, die Affiliates haben immer angerufen und da ich ein bisschen Tech-Background hatte, sind die dann vom Marketing immer bei mir gelandet. Da dachte ich, es kann doch nicht so schwer sein, mal so eine Dummy-Webseite zu bauen, so um Leads eben für Lotto24 reinzubringen. Und dann habe ich mir selber eine Dummy-Webseite gebaut, weil intern hätte das 4-5 Monate gedauert, bis wir da einen Server und PHP und sowas bereitstellen. Und so habe ich dann die erste Webseite gebaut und die rankte dann auch in den, ich meine, das muss so 2001, 2003 gewesen sein, die rankte dann auch. Ich habe dann selber ein paar andere Seiten gebaut, ein paar eigene Projekte und ein Thema, ein Keyword, was ich hatte, war Autos. Ich bin jetzt kein Autonah, aber CPCs waren hoch, großer Markt, viel Interesse, viel Suchvolumen. Das war eines der fruchtbarsten Projekte. Das habe ich damals mit einem Partner gemacht. Der hat mich dann leider beschissen. Da musste ich nach 1-2 Jahren wieder komplett neu anfangen. Aber das Portal ist immer noch da. Das macht immer noch Spaß. Das ist auch meine Plattform, um Sachen auszuprobieren, um mich mit anderen online auszutauschen. Und einfach durch Trial and Error probieren. Heutzutage ist es ja noch viel einfacher, egal ob der jetzt mit einem WordPress oder irgendein anderes CMS was macht oder alleine nur durch Insta, Facebook, LinkedIn, Online-Erfahrungen über Reichweite sammelst. Es geht ja im Endeffekt immer nur um Reichweite. Also ich kann euch nur empfehlen, probier einfach was aus, bau eigene Sachen.
Ja, so hat es bei mir auch mal angefangen. 1998 war das bei mir. Ich habe auch so angefangen als Schüler erste Websites zu bauen, weil ich immer irgendwie was machen wollte, Unternehmer werden wollte, irgendwie was aufbauen wollte. Du hast ja eben schon gesagt, die Kfz-Seite gibt es noch, die nutzt du heute als Spielwiese auch ein Stück weit. Ist das auch immer noch so ein passives Einkommen oder verdienst du damit nichts mehr?
Doch, da ist noch da. Das hängt natürlich immer, ich meine, wir sind beide Väter. Es hängt natürlich immer von deinen Kosten ab, dein Status und sowas. Und ich kenne viele Publisher, die wohnen im Ausland, da haben die natürlich eine Steuerlast, die viel geringer ist. Ne? Also, aber da ist noch was und es funktioniert immer noch und ich finde es immer noch spannend, Ideen zu verifizieren und dann zu gucken. Und dann kannst du das einbringen, egal ob du jetzt Freelancer bist, mit einer Agentur zusammenarbeitest und sagst, guck mal, ich habe es schon gemacht, so sieht das aus. Das ist ein viel besser Proof of Stake, als jetzt zu sagen, das könnten wir machen. Wir haben hier da das in so einer Doku gelesen.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der hat mir in meiner Karriere immer geholfen. Auch mein erster Job bei Zanox, den habe ich im Prinzip nur bekommen, weil ich halt eine Website über wie baue ich Websites und wie verdiene ich Geld im Internet mit Websites hatte. Und man einfach diese Erfahrung hat, auch heutzutage, auch wenn wir Leute suchen, gucken wir natürlich immer darauf, was machen die gerade. Und am liebsten sind mir immer die, die auch eigene Projekte haben, die selbst auch eigene Eigeninitiative haben und nicht nur aus Konferenzen, Blogs und schlauen Büchern ihr SEO-Wissen haben. Du hast ja eben schon gesagt, es hat dir dann auch ein Stück weit geholfen. Du hast eben schon so ein paar Stationen mit angerissen. Lass uns doch mal zu diesem, wenn wir beim Selbstständigsein bleiben, lass uns doch mal zu diesem Freelance-Thema kommen. Wie kam es dazu und was war da jetzt für dich der Grund oder auch was ist für dich eigentlich das Beste am Freelance-SEO sein gewesen oder ist vielleicht auch weiterhin noch?
Also für mich hat es, ich glaube schon in der Ausbildung hatte ich so den Gedanken, mich selbstständig zu machen oder was Eigenes. Ich bin sehr oldschool französisch patriarchalisch erzogen worden und mach mal was vernünftig und erst die Ausbildung und pipapo. Und dann habe ich schon in der Ausbildung ganz viele Unterlagen gesammelt, wie macht man sich selbstständig und sonst was. Heutzutage würde ich einfach nur empfehlen, kauf dir Lean Startup und ein bisschen was über Bootstrapping und schmeiß dich rein. Ich habe selbst dann, als ich damals in der Festanstellung ein Jahr lang nebenbei, immer brutto nebenbei mehr verdient habe als im Hauptjob, erst nach einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, das scheint relativ safe und stabil zu sein. Natürlich musst du dann den ganzen Arbeitgeberanteil übernehmen und dann, ich war so bläuäugig damals. Ich dachte, das ist ein Hobby. Abends komme ich nach Hause, ich baue da ein bisschen eine Website, kommt ein bisschen Geld rum. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das eine Gewinnerzielungsabsicht war und dass ich mehrwertsteuerpflichtig bin. Und dann kommt ja noch die IHK mit ihren Gebühren und den ganzen Kram. Also ich habe das wirklich ganz easy nebenbei gemacht und gesagt, okay, das kann ich jetzt im Job nicht ausprobieren. Das lese ich mir jetzt mal nach Feierabend an. Ich war eben mit jemand aus einer Agentur Mittag essen und da haben wir auch gesprochen und sagen, das ist gar nicht, also wir gehören da ein bisschen zur alten Riege, das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass Leute sich in ihrer Freizeit noch Sachen aneignen oder Sachen ausprobieren. Deshalb kann ich immer nur empfehlen, wenn du kannst, dann geh auf Konferenzen, wenigstens bist du da und gehst nicht weg, weil wenn du zu Hause den Stream, die Schulung hast oder das Fachbuch, dann ist die Couch nicht weit und dann ist die Versuchung groß, das sehe ich nicht, da nicht weiter fortbildest. Aber für mich an der Selbstständigkeit ist, du kannst frei entscheiden, jeder Tag, also ich baue mir meinen Tag jedes Mal anders. Heute mache ich was mit Social, heute probiere ich was mit Video aus, heute gehe ich raus, treffe mich mit ein, zwei Webmastern, connecte. Heute lade ich mich zu einer Agentur ein und arbeite 2-3 Stunden bei denen mal in einem Confi oder sowas. Dann tauchst du in bestimmte Bereiche. Heute mache ich PageSpeed. In manchen Firmen ist das ja dann an Tech ausgelagert oder in andere Abteilungen oder du fuchst dich in UX rein. Es ist unheimlich reich. Du kannst dir alle Bereiche gut anschauen und du bist frei in der Gestaltung. Mit dem Nachteil, du brauchst natürlich schon eine Strecke Disziplin, musst dich orientieren und es muss halt natürlich irgendwann profitabel sein. Also entweder hast du Reserven oder machst es wie damals, wie ich, nebenbei oder du machst halt ein Pivot und orientierst dich neu. Aber mit dem, was jetzt in den letzten 2-3 Jahren so passiert ist, denke ich mal, es steigt die SEO-Nachfrage immer weiter. Also das hätte ich vor 4 Jahren zum Beispiel nicht so gedacht, dass da jetzt nochmal so ein Run drauf entsteht. Aber klar, die Hälfte der Unternehmen, Mittelständler, ist ja noch nicht mal richtig online. Ne?
Ja, und jetzt kommen wir in eine Phase mit, das Geld ist nicht mehr kostenlos. Ja, also gerade in dem ganzen Bereich Paid Marketing, auch Paid Ads und so weiter, gerade in Startups, lief ja sehr viel in den letzten Jahren darüber, wir kriegen das Geld hinterhergeschmissen, wir können uns theoretisch sogar Geld von der Bank fast zinsfrei leihen. Und da war es natürlich leicht, das Geld einfach dann an Google zu überweisen. Ja, im Prinzip war das das größte Konjunkturprogramm für Google, Facebook und Co. Aber SEO haben dann viele erstmal so ein bisschen vernachlässigt, weil sie gesagt haben, ach, das ist anstrengend, da muss man warten, da muss man ja tatsächlich arbeiten, ja, auch an der eigenen Website arbeiten, am eigenen Konzept arbeiten, was aufbauen. Aber ich denke, dass wir jetzt auch in eine Phase zurückkehren, wo eben das Geld nicht mehr so auf der Straße liegt, wo man eben noch stärker gucken muss, was lohnt sich, was ist effizient, was ist gut, und die eigene Website durch die Digitalisierung, die auch in den letzten Jahren kam, plus SEO kann da schon ein sehr, sehr starker Treiber für Erfolg sein. Lass uns mal weitergehen. Wir haben jetzt so diese Selbstständigkeit abgeschlossen. Du hast ja schon von Lotto24, war das, glaube ich, erzählt. Das war so der große, erste große Inhouse-Job. Was hat sich verändert? Was war anders gegenüber dem Selbstbasteln?
Also ich war ja lustigerweise zweimal bei Lotto, also einmal bei Tipp und dann bei Lotto. Ich finde, SEO hat einen viel größeren Stellenwert gehabt, wo ich vor über 15 Jahren dann noch viel Frontend gemacht habe und so Tech. Das übernehmen meistens jetzt Frameworks oder Backoffice-Systeme oder CMS-Systeme. SEO ist ein echter Kanal geworden. Leider meistens aufgehängt in Performance, kann Vor- und Nachteile haben. Und es hat einen höheren Stellenwert, es gibt viel mehr Stellschrauben. Es ist jetzt mittlerweile groß genug, weil genug Leute online sind, dass es eine Relevanz hat. Ich finde, es ist, der Ruf ist bizarr. Also ich höre immer noch so Fehler wie Meta-Keywords oder XY will aber keine SEO-Texte schreiben für die Google-Suchmaschine, und eigentlich muss ja nur die Y-Guidelines und gute UX machen und gute Accessibility, da finden sich ja super viele Konzepte von SEO wieder drin. Also es ist erwachsen geworden, ich erlebe super viele Jobs so zu der Zanox-Zeit oder damals Jumbo oder sowas, wo jeder eigentlich, der irgendwas so bis 2005 in online gemacht hat, selber auch nebenbei ein bisschen gebastelt hat oder irgendwas oder ein eBay-Arbitrage hatte oder so. Heute ist das ein richtiger Job. Ich kenne sogar Leute, die im Online-Marketing tätig sind, die zu Hause selber nicht mal einen Computer haben. Also die haben nur den Firmenrechner. Und den Rest machen die halt alles auf dem Handy. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass sie halt mobile first ein bisschen denken. Aber sonst finde ich das schon krass. Also es ist erwachsen, eine echte Relevanz. Es gibt viel, viel mehr Infos als früher. Es gibt viel mehr Kurse, Schulungen. Es gibt echte Konferenzen, auch nicht mehr so die Internet-World-Business. Und an der Seite gibt es halt die Halle mit 4 Ständen und da ist halt die Box für die SEOs zu, sondern es gibt auch reine SEO-Konferenzen. Es ist viel, viel größer geworden. Es wird diverser. Also es kommen Leute aus allen unterschiedlichen Altersklassen, wo früher das ja schon so ein Tech-Background hatte und man kam, weil man früher die Webseiten gemacht hat oder die Computer gewartet hat, digitalisiert man den Flyer, macht diese Webseiten. Das ist jetzt schon, es gibt ja ein paar mit der AFS und dem Deutschen Multimedia-Verband auch ein paar Organisationen, die sich stark machen, dass das so langsam fundiert. Es ist noch keine richtige Ausbildung, aber du kannst jetzt so ein paar Berufswege gehen, die dich da in die Richtung leiten. Das ist natürlich, weil es sich ständig so ändert, nichts ist durch Erfahrung zu ersetzen. Das würde ich immer empfehlen. Immer selber was bauen, was probieren. Sei es nur, kauf dir deinen Vorname-Nachname.de. Das ist eigentlich immer frei. Das wirst du auch noch in 10, 20 Jahren gut gebrauchen können.
Wenn du nicht gerade Christian Schmidt heißt, da brauchst du einen zweiten Vornamen.
Ja, aber hast du cbs.de nicht gekriegt, nicht mal? Oder?
Hatte ich mal, ja.
Cool, aber hast du abgestoßen, siehst du?
Ich war jung und brauchte das Geld, ja.
Letzte Woche habe ich wieder einen Vortrag bei der Hamburg Media School gehalten und da ist es interessant. Ich bin ja schon seit einer von 10, 12 Speakern und ich habe damals immer gefragt, so, wer hat 2, 3 Domainnamen, für die er seit ein paar Jahren bezahlt und die er noch nicht projektiert hat, wo er nichts macht. Und da gingen eigentlich so 2/3 der 30, 40 Leute, die da sind, gingen die Hände hoch. Und wiederum auf die Frage, wir hatten Facebook, Insta gab es damals noch nicht oder irgendein Social. Da hatte keiner was und das ist jetzt komplett geflippt. Also jetzt hat höchstens noch einer so ein, zwei Domains. Die meisten haben aber zumindest einen Social-Account, zwar noch oft im Lurk-Modus. Das heißt, die haben noch nie einen Post gemacht, die gucken nur, was ihre Freunde machen. Aber das ist auch schon mal eine Erfahrung. Also der Konsum hat sich gewandelt und ich stelle fest, wir sind ja noch in der Phase gewesen, wo du kriegst so einen Amiga oder einen C64er, dann bastelst du und dann guckst du, okay, was kann man jetzt aufmachen, was kann man schrauben und verändern, wie funktioniert das Zeug? Und heutzutage habe ich den Eindruck, die Medienvielfalt ist so groß, wenn du halt irgendwie die YouTube-Shorts zu Ende geguckt hast, dann springst du wieder zu den Insta-Stories und meine Feeds sind sehr aufgeräumt, meine Profile, also egal, welche Social-Plattform ich aufmache, ich kriege fast nur SEO-News und ein paar Sachen aus meinen Freundschaften. Also das, was die beklagen, dass da andere Leute irrelevanten Stuff kriegen, die müssen sich mal angucken, wie die Algos funktionieren. Aber es ist so viel geworden, dass du fast permanent in dieser Konsumhaltung bleiben kannst. Und das ist ja schon anstrengend nach dem Job. Und dann noch die Resilienz und die Energie zu haben, nach Feierabend zu sagen, so, ich setze mich jetzt hin. Mein Tipp an dich, 10 Minuten pro Tag. Also setz dich hin, schreib dir einen Zettel und sagst, okay, ich hole mir ein Domain auf, ich schreibe mir einen Projektplan für ein Insta-Profil aus meiner Nische, meinem Berufszweig oder so und versuch einfach was aufzubauen. Wenn du mehr als 10 Minuten pro Tag schaffst, super. Wenn nicht, dann holst du es vielleicht am Wochenende aus oder manchmal nach Feierabend. Also zu meiner bräuniger Zeit habe ich 10 Minuten am Tag für meine eigenen Sachen teilweise nicht geschafft. Am Ende des Tages war ich manchmal echt durch.
Wie ist das denn, wenn du in-house gearbeitet hast, dadurch, dass du ja jetzt schon auch so ein Freigeist bist und eben auch dieses selbstständige Leben kennst, hattest du da Probleme mit der Innenpolitik? Ne, musst du jetzt nicht auf die Unternehmen selbst eingehen, aber man ist ja nicht mehr so frei. Man muss sich nach anderen Leuten richten, man muss andere überzeugen. Du hast ja schon zu Beginn davon gesagt, sozusagen davon gesprochen. Was sind da so die Herausforderungen gewesen? Würdest du sagen, haben dir da Skills, die du als Selbstständiger gelernt hast, geholfen? Oder sind es eigentlich ganz andere Aufgaben, ganz andere Herausforderungen in-house?
Also ich würde schon sagen, es sind andere Herausforderungen. Ich war letztens ein Bier trinken mit einem Bekannten, der bei Beiersdorf arbeiten kann. Und er sagt, Corporate, das muss man können und das muss man wollen. Und nichtsdestotrotz ist Deutschland ja ein Angestelltenland. Also das Verhältnis Freelancer zu Angestellten ist ja kein, das siehst du jetzt auch in den Maßnahmen der Politik, dass entweder Solo-Selbstständige oder Freelancer da kaum berücksichtigt werden, weil es kommt später und das macht ja von dem Mengenverhältnis auch total Sinn. Ich würde sagen, du brauchst als Inhouse-CEO, du brauchst viel mehr Geduld, du brauchst super viele Soft-Skills, das hatte ja Björn Darko in SEO-Presso da mal geteilt, you need to be a well-rounded person. So. Also du brauchst schon und du brauchst fast die Soft Skills viel, viel stärker als irgendwelche Kompetenzen. Das hat den Vorteil, jetzt, da online jetzt immer größer wird, haben wir immer mehr Leute, die jetzt aus dem Offline-Bereich kommen. Ich war ja noch ganz kurz dabei, ApoRoot, bevor die komplett in Doc Morris redirected wurden. Aber da habe ich mal gefragt, wie bist du denn jetzt für das Sortiment des Online-Shops selbstständig? Und dann sagte mir so, ja, ich habe damals als Student halt die Ware damals im Laden eine Offline eingeräumt und dann kam der Online-Shop und dann habe ich das halt digital gemacht. So. Und solche Leute werden wir immer mehr haben und da macht es vielleicht Sinn, ja, sich vorzubilden und nichtsdestotrotz kannst du in Corporate, da alles so langsam ist, also so 3 Monate für eine Umsetzung, die ja halt fachlich, technisch vielleicht 1-2 Tage dauert, ist dann normal beziehungsweise schon schnell. Es ist schwierig, ich sehe SEO ganzheitlich. Und das ist halt in Unternehmen, die Silos und Strukturen haben, schon schwieriger. Da sehe ich mich mehr als Impulsgeber und dann können wir uns das mal anschauen oder so. Oder ich kenne super viele Leute, mal ehrlich, am Ende des Tages in der Praxis, 1/3 der SEOs wird ja teilweise verhautzt mit Content produzieren. Worst case selber, wenn es gut läuft und die Budget haben, produzieren die das außen, kriegen das rein und müssen das dann irgendwie zusammenmerchen. Aber selbst da lebe ich, wenn ich auf die Profile dieser Leute gucke, die posten oder verlinken ja nicht mal das, was sie produziert haben. Und es ist nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass sie sich schämen. Also entweder kommen sie nicht auf die Idee, wo ich denke, hey, wenn du jetzt schon dein SEO-Content-Piece gebaut hast, willst du ja trotzdem, dass ein paar Leute das raufgucken. Ich habe mal Sachen immer geteilt. In meiner Bubble sind nur SEOs und sagen, ey, ich weiß, dass das ein Offliner getextet hat, aber du benutzt das Keyword 50 Mal. Das ist vielleicht doch ein bisschen, das liest sich gar nicht mehr so schlecht. Oder hier ist vielleicht noch ein Fehler und hier könnte man Tag noch das machen. Also dieses gesamtheitliche Aspekt oder jetzt bei Bräuniger gibt es ja im Magazin oder Ratgeber viel Infocontent. Da ist es schwer halt mitzuhalten mit reinem Text und 2-3 Stockfotos oder Fotos, die erst 3 Monate im Studio produziert werden. Da musst du heutzutage mit Video kommen. Das ist halt für große Unternehmen schon schwer. Ich habe jetzt vor 3-4 Tagen so einen 3D-Avatar gesehen. Und ich glaube, das wird vielen Leuten helfen. Die sehen auch nicht mehr so schlecht aus wie vor ein paar Jahren. Weil dann, es geht ja nicht darum, dass Unternehmen das nicht wollen, sondern diese Strukturen in Unternehmen, wie Stakeholder sind. Wer übernimmt die Verantwortung für ein Video? Wer stellt sich nach vorne? Keiner traut sich, worst case, oder manche wollen es machen, aber wir müssen jemanden casten. Bei wem ist dieses Projekt aufgehängt? Nochmal zur Erinnerung, es geht ja darum, ein Video, das für den Handykonsum gedacht ist, in einen Blogpost einzubinden. Wer macht das Video? Jemand aufs Film oder Fernsehen oder so, der halt nicht, selbst YouTube hat in seinen Anleitungen produziert Content für dunkle Bildschirme, also das Handy, wie du das so konsumierst. Also die Schwierigkeit, würde ich sagen, in-house ist, dass du es schaffst, super viele Soft Skills zu haben, eine Engelsgeduld. Für mich nicht ganz, also auf der einen Seite, also ich würde mich nicht als sehr geduldig bezeichnen und gleichzeitig betreibe ich jetzt seit über 20 Jahren Kfz.net und da verschiedenen Domain wechseln, aber das ist dann wiederum geduldig, wo ich sage, hey, ich schaue mir das weiter an und ich arbeite weiter an dem Content oder ich baue, damals war das ja alles Handarbeit und PHP, ich baue 400 Bildergalerien per Hand zu. Diese Inbrust musst du halt schon mal haben. Also auf der einen Seite musst du Geduld mitbringen, auf der anderen Seite Vorteile in-house ist halt super. Du hast super viel Zeit, du hast nur ein Projekt im Gegensatz zu der Agentur oder Freelancing. Im Freelancing-Bereich zum Beispiel kommst du entweder an bestimmte Kunden nicht ran oder du kommst nur bis zu einem bestimmten Projekttiefe. Wiederum buchen In-House-SEOs ja manchmal externe SEOs oder Marketing-Consultants, damit die das Gleiche sagen, das hat dann nach außen nur mehr Gewicht. Aber In-House ist schon cool. Du hast mehr Zeit. Meistens, wenn es gut aufgestellt, hast du eine Menge Budget. Wenn du sagtest, jetzt SEO wird wichtiger, das ist manchmal mit Fairness. Nur weil jetzt du in SEA 5.000 Euro sparst, heißt das nicht automatisch, dass entweder die SEO-Abteilung auch 5.000 kriegt oder wenn du nachweisen kannst, ich habe jetzt durch diese Maßnahme irgendwie 10.000 Euro mehr löst über den SEO-Kanal, ich möchte jetzt auf die Konferenz oder die und die 3.000 Euro Tools kaufen. Das ist ja immer noch so, dass intern teilweise mehr Zeit verbraucht wird, mit Angebote einholen für sowas wie Sistrix, sagen wir mal 1.000, 2.000 Euro im Jahr oder ein White oder ein Semrush, ein Ahrefs, Angebot einholen, vielleicht verhandeln, eine Kreditkarte im Unternehmen besorgen oder sowas. Das hat ja intern 3-mal mehr gekostet als irgendwie das, worum es eigentlich ging. Also das ist manchmal schon schwierig, dass man das Ziel vor Augen verliert und man sich in so Verstrickungen verliert. Das hängt davon ab, wie dynamisch das Team ist, ob es eine Offline-Vergangenheit hat. Dann ist es nämlich so gestaltet, dass du sagst, okay, ich brauche einen neuen Tresen in der Bar. Ich hole mir 3 Angebote, dann schicke ich 3 Anfragen raus, kriege 3 Angebote, baut mir jemand einen Tischler da so einen Tisch. Und dann gibt es noch 2 Korrekturschleifen mit Bugfixing und die Ecken werden noch ungemacht und unter dem Tresen kommen noch Haken für die Handtaschen. Und der hält jetzt 5 bis 10 Jahre. Das kann ich voll verstehen, wenn man Mittelstand ist und aus Offline kommt, aber so ist ja Online nicht. Ich habe vor 2-3 Monaten wieder mit Instagram nachgefühlt, 6 Monaten Pause, ich habe die Hälfte der Knöpfe nicht gefunden. Und Und die Story mit dem Greenscreen hinten, die ich, also diesen 3-Sekunden-Schnipsel, den ich da gemacht habe, den musste ich 3-mal neu schneiden. Also ich habe mich 5-mal verklickt, wo ich dachte, du musst halt schon viel ausprobieren und da sind viele Unternehmen noch nicht auf diese Flexibilität ausgerichtet. Da würde ich immer empfehlen, dass die Mitarbeiter ein bisschen Freiheit bekommen oder eben sucht euch einen Icons-Blog oder einen Bereich, wo ihr da ein bisschen Freiraum habt, auszuprobieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich 5 Sachen ausprobiert und 2 davon gingen. So habe ich habe hier, glaube ich, 5 oder 10 Domains projektiert und Autos Kfz hat damals ganz gut funktioniert. Wenn du das in einem Unternehmen machst und projektweise wasserfallmäßig oder nach Silos oder nach Monolith-Projekte, dann kannst du halt nur 3 Projekte machen. Und wenn in einem Jahr 2 davon nicht fruchten, dann hast du halt fast ein ganzes Jahr verschenkt. Ja, ja und dann, genau, dann musst du noch nachweisen, was das bringt. So. Und dann gibt es halt kleine Hebel. So letztens sagte mir ein Webmaster, wieso reitest du denn immer auf diesen Bildern rum und Dateigröße versus Auflösung und Bildgröße, ich so, weil das verhältnismäßig ein Hebel ist, den du einmal austauscht oder gzip auf der Subdomain zu aktivieren, versus irgendwie jetzt ein Reframework oder ein Relaunch mit einer neuen JavaScript-Library zu machen, das muss ja auch debuggen, dort tauschst du einzelne Komponenten aus und hast zumindest sofort einen Hebel, der dann 3 bis 6 Monate ziehen und sich auswirken kann, während manche das nur als einzelne Projekte sehen. Also alles hat Vor- und Nachteile. Wer anfängt, kann ich in-house nur empfehlen. Mit dem Nachteil, such dir ein Side-Projekt oder ein Hobby nebenbei, dass du ein bisschen Ablenkung hast und nicht zu viele Barrieren hast. Sonst Freelancing wird wahrscheinlich, denke ich mal, noch weiter steigen, sollte nicht so ein Problem haben, sich da Vollzeit zu beschäftigen oder genug Jobs zu finden. Muss halt verkaufen. Also egal ob in-house, in Agentur oder als Freelancer, verkaufen ist ein Skill, den man haben sollte. Da kann ich nur Dirk Kräuter empfehlen. Ist ein bisschen patriarchalisch, muss man nicht mögen, sind aber gute Tipps mit deutscher Kultur dabei. Auch wenn du in-house versuchst, das Projekt so und so durchzudrücken oder die Initiative zu machen, ist das ein internes Verkaufsgespräch.
Ja, ja, also gewisse Präsentationsskills, gewisse Sales-Skills, Projektmanagement-Skills, wie du schon gesagt hast, ne? Wenn du in-house, du musst ja andere mit an Bord holen. Wenn du eher in dich selbst gekehrt bist und für dich das gestalten willst, dann ist wahrscheinlich es besser, wirklich auch eigene Projekte zu starten. Würdest du denn sagen, macht es heute Sinn noch, so eine Website zu starten, so wie du, so ein paar Branchen sich raussuchen, eine Website starten, oder würdest du heute viel mehr auf Social Media setzen oder beides?
Ja, beides halte ich für ein bisschen unrealistisch, gerade wenn du anfängst. Also ich sage immer maximal 3 Domains. Best case, wurschtelst du am Anfang nicht rum. Aber ich glaube, dass WordPress in, keine Ahnung, 1 bis 5 Jahren in Deutschland so ein Skill sein wird, wie Excel-Kenntnisse vorausgesetzt. Und im Vergleich zu anderen Systemen kannst du fast komplett flüssig, ohne die Maus zu bedienen, Sachen runterschreiben und Inhalte produzieren. Also wenn du noch eine Domain rumliegen hast, probier das. Ich habe damals eine Microsite gemacht unter der blub.de mit 3b. Das war eine Typo von dem Blub-Spinat mit Verona Feldbusch und Iglo oder sowas. Ich wollte mir keine Zusatzdomain kaufen, habe darauf Content produzieren und geguckt. Gibt es A-Typos? Gibt es Leute, die 3Bs eintippen als 2? Das ist heute viel weniger geworden, weil die Leute bleiben nur noch auf dem Handy. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein bisschen Typo-Traffic, gerade bei Firmennamen. Also stell dir allein mal den Traffic von Chibo, Amazon, Otto und Co. vor. Eine Domain ist cool. Ich würde unbedingt WordPress nehmen. Ist klein, ist ein Skill, den nimmt dir keiner weg. Den findest du jetzt schon in 1/3 der Unternehmen. Das ist immer sinnvoll zu haben. Sonst, die Falle ist natürlich, dass du ewig an der Domain rumbastelst. Also mein Tipp ist, nimm dein Hobby, Handball oder sowas oder tennis-1x1.de, also tennis-1x1.de ist immer frei. Und dann scratch your own itch. Don't create document. Das heißt, du hast ein Hobby oder du hast deinen Job. Wir haben alle Jobs irgendwie. Sei es Inhouse-SEO. Auf Instagram gibt es ja ein paar lustige Inhouse-SEO-Memes. Oder du bist Marketing-Manager oder Ads-Buyer oder sonst was. Und kuratier erstmal nur Content und versuch so, wenn du dir eine Social-Präsenz machst, brauchst du gar nicht selber posten, kannst erstmal nur reposten oder auf deiner Wall was kommentieren. Und guck mal, ob du das überhaupt ein oder zwei, also da Geduld mitbringen, ein, zwei, drei Monate aushältst. Gary Vaynerchuk hat seine komischen Wein-Videos da, ich glaube, 2 Jahre gemacht mit 100, 200 Views pro Video.
Ich mache das schon seit 8 mit immer ja, noch 200 so, Views.
Musst du mal YouTube-SEO ein bisschen nochmal aufdrehen vielleicht. Probier was Kleines, also ein Hobby, wie zum Beispiel Tennis. Da gibt's wer, wo, wie, was, wann. Bau dir mal 5 Content-Seiten. Also, was brauche ich dafür? Ausstattung. Was gibt es für coole Links? Clubs, Vereine? Was ist die Geschichte von Tennis? Tennis-Witze. Ganz normal Autowitze, Taxi-Witze googeln. Ich habe da ein paar coole mit Memes gebaut. So hat es schon ziemlich viel Spaß gemacht. So, das kriegst du in der Firma nicht durch. So, ich will mal was mit Stockfotos und Memes bauen und gucken, ob das fängt. So. Das machst du und dann hast du vielleicht noch ein Amazon-Affiliate-Partner-Programm oder sowas. Bau das mal als eine runde Seite. Wenn du das auf Social machst, mit einer Facebook-Fanpage oder sowas, hast du den Vorteil, dass der Rahmen dir schon gegeben ist. Du kommst gar nicht in die Versuchung, 30 Mal runde Ecken auszusuchen. Das probieren ja die meisten aus. Dann wechseln die 20 Mal das Theme. Nach 3 Monaten sind sie fertig, weil sie halt nicht mehr können und fix und fertig sind. Selbst wenn sie das perfekte Theme bekommen, wollen sie auch 3 Retuschen machen. Niemand übernimmt 1:1 das fertige Ding. Auf meiner metier.de ist halt das WordPress, ich glaube, 2019 Standard-Theme. Deshalb sind die Links rosa oder so, weil ich das nicht mal geändert habe. Ich gedacht habe, ich gucke erstmal und in der Section Blog, jedes Mal, wenn ich was Neues lerne oder eine Ressource brauche, dann blogge ich die da einfach runter. So, und das ist der Ansatz, den würde ich erstmal probieren und gucken, funktioniert es für dich? Hältst du das mehr als 3 Monate durch? Interessiert dich das überhaupt? Kriegst du Feedback? Also ich finde es spannend, ich lerne immer was dazu, ich tausche mich mit Leuten aus, ich lerne neue und andere Leute kennen. Ich kann nur empfehlen, was Neues zu machen, weil ob es die Plattform noch gibt, unwahrscheinlich. Ich merke, man hat jetzt in den letzten 2, obwohl schon seit 5 Jahren rumgeflucht wird über Xing, merkst du jetzt erst gefühlt seit einem halben, dreiviertel Jahr den Wechsel verstärkt zu LinkedIn, gerade jetzt, wo die Gruppen gekillt haben. So, die Plattformen bleiben irgendwie. Wenn du aber schon mal Xing gemacht hast, weißt du, wie man Profilfotos zuschneidet, wie man es ausfüllt, hast kein schlechtes Bauchgefühl mehr, dass du Stationen von deinem Lebenslauf einpflegst. Also, du kennst Plattformen. Ob es deinen Job in 3 oder 10 Jahren so noch gibt, beziehungsweise die Firma, ist nicht garantiert. Dein Skillset, deine eigene Reach, deine Plattform, dein eigenes Netzwerk, das wird es auf jeden Fall geben. Ich kenne Leute, die kommen dann nach 2 bis 4 Jahren aus einer Firma raus, die haben kaum eine Schulung gekriegt, die haben einfach von A nach B Sachen abgearbeitet oder den ganzen Tag Bartresen gebaut, aber halt komplett verschlafen, dass es ja jetzt komplette Barautomaten gibt und du gar keinen Tresen brauchst. So, da also selbst die Foundation ist weg, was die dann machen könnten. Du kannst dich fortbilden, bildest dein Netzwerk, findest neue Sachen aus. Mich hauen viele Leute an und fragen irgendwas. Ich so, schreib das doch in den Facebook- oder LinkedIn-Status, dass du das suchst oder brauchst oder dir die Frage stellst. Und dann kriegst du das outgesourced und da Antworten. Also dein eigenes Netzwerk, deine eigene Reichweite wird immer bleiben. Die Firma, wo du bist, also ich bin ja dann nach ungefähr 15 Jahren nochmal zu Lotto24 gegangen. So eine Handvoll von 200 Mitarbeitern war noch da, so vielleicht 3 bis 6, so. Ich dachte nicht schlecht, aber wir wissen ja, das ist nicht die Mehrheit, nicht die Realität. Deshalb lohnt sich das, investiere in dich, in Skills hier. Ist ja alles voller Fachbücher da. Die rotiere ich auch regelmäßig durch. Solltest du machen.
Ja, also zu Websites, ich habe auch mal so ein paar witzige Domains. Bei mir war das immer so, so Trendthemen. Also wenn man wirklich, gerade wenn man in einer Großstadt wohnt und dann irgendwie so ein neues Thema sieht, bei mir war das mal Carsharing zum Beispiel. Ja, dann habe ich mir einfach Carsharing Berlin reserviert als Domain und habe angefangen, darüber zu schreiben, was es für Carsharing-Anbieter gibt, habe die mal ausprobiert, habe da mal ein Probeding aufgebaut und damit bin ich jetzt nicht reich geworden, aber es ist, ich habe darüber A, einen Kunden als Freelancer gewonnen, nämlich Sixt, die gerade ins Carsharing eingestiegen sind. Und B, bin ich mehrere Jahre lang durch deren Kundenwerben-Kundenprogramm kostenlos mit Autos rumgefahren in der Stadt. Also selbst wenn es jetzt nicht unbedingt der Hauptjob ist, kann es einem doch, wie du schon gesagt hast, Know-how, Skills, Erfahrung, Ideen, eine Spielwiese bieten.
Du kriegst deine Bücher teilweise, wenn du Reichweite hast, über Social oder sagst, guck auf meinen Instagram-Channel, sage ich, hey, das Buch lese ich gerade und das finde ich gut, wird es nochmal eine Rezension geben, kannst die Verlage anschreiben und sagen, hey, das Fachbuch oder so, wenn du in-house bist, solltest du das eigentlich spendiert kriegen. Die Website-Boosting ist eine super Zeitung, sollte man lesen. Dass du da guckst, sich entwickelt. Ich würde immer ein bisschen gucken, ja, macht Sinn, Carsharing ist natürlich riesengroß, aber hättest du damals polyphone-klingeltöne.de gekauft oder Tamagotchi, sitzt du halt irgendwann vor so einem Scherbenhaufen. Ne? Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, nie was über die Abwrackprämie geschrieben oder publiziert, weil ich wusste, das ist jetzt schon gestartet, die News ist jetzt schon veraltet, wo sie publiziert wird. Dann nehme ich lieber Evergreen, Tim.
Ja, ich hatte auch so Themen wie Surfsticks und das ging dann ein paar Monate, ja. Und dann sind irgendwann die alle anderen eingestiegen, war beim Carsharing-Thema auch ein Stück weit so. Aber also eine witzige Geschichte zum Carsharing vielleicht noch. Es war dann wirklich so, dass ich tatsächlich von der Presse irgendwann angefragt wurde, ja. Also ich war in verschiedensten, ich war im Fernsehen, im RBB, ich war irgendwie im, ich glaube, Handelsblatt oder was war das, ja, wirklich mit einem Interview zu Carsharing in Berlin. Also wenn man sowas sieht, wenn man sieht, es gibt da irgendwas Neues, es gibt plötzlich, dann gab es ja irgendwann die Scooter, Fahrräder. Es gibt ja immer wieder neue Sachen, die man einfach vielleicht, wenn man ein bisschen interessiert und offen ist, in der Stadt sieht oder auch andere Sachen auf dem Land, wie du gesagt hast, wenn man in seinem eigenen Hobby unterwegs ist. Also da gibt's immer mal wieder Themen, die man aufgreifen und ausprobieren kann. Vielleicht jetzt noch zum Schluss, also wir beide sind ja absolute SEO-Fans im Herzen, also für uns ist ja SEO der beste Job der Welt. Wir haben jetzt über Inhouse, Freelance und ja, sag ich mal, Website-Betreiber gesprochen. Was ist für dich der beste Job gewesen bisher?
Für mich, also ja, ich muss sagen, über 15 Jahre selbstständig, also Freelancer ist mein Ding. Du hast jetzt zum Beispiel eine Agentur drauf ausgebaut. Ich merke, ich habe das dann auch gehabt. Ich hatte ein kleines Büro am Grindel in der Bogenstraße, aber dann musst du halt immer teilweise präsent da, musst am Anfang die Leute steuern. Meins war es nicht so. Also ich kriege dann manchmal auch einen Call, es ist 14 Uhr, hey Axel, kommst du mit auf den Platz Skateboard fahren? Und das sind dann meistens doch alles irgendwie Online-Marketing-Leute, wenn du dann in der Skatepause dann unterhältst du dich doch über die Branche oder so und dann machst du halt abends, ich bin glaube ich vorgestern um 22 Uhr aus dem Coworking-Space gegangen, weil ich halt tagsüber noch in Hamburg das Wetter genossen habe, was es ja bald nicht mehr gibt. So, also ich genieße es sehr, den Tag frei zu gestalten. Du musst natürlich dann auch Leistung erbringen und entweder das aufholen oder performen. Und ich mag es am liebsten. Ich kann aber auch total verstehen, dass jemand sagt, er ist gerne in einer Agentur, wo es halt regelmäßig neue Kundenprojekte gibt, wo du dir viel anschauen kannst. Oder eben in-house, wo du ein Projekt hast für lange mit einem guten Toolset, am besten mit einem Team, ein gewisses Budget und lange Projektlaufzeiten, wo du wirklich was aufbauen kannst. Also
9-to-5, Sicherheit, jeden Monat Geld aufs Konto. Zumindest gefühlte Sicherheit, sagen wir es mal so.
Es ist so gefühlte Sicherheit. Also ich habe den Eindruck, manche Online-Unternehmen und dann auch selbst ins Online-Unternehmen oder jetzt Mittelständler, dann zack, irgendwann ist die vorläufige Insolvenz da oder so. Dann ist die Frage, was macht das mit der Motivation der Unternehmen? Aber gehen wir mal davon aus, dass es für die meisten gut geht, dass die Selbstständigkeit safe ist. Ja, aber ich reise auch ab und zu gerne oder ich mache gerne einen Vortrag so. Das musst du dann halt alles irgendwie kombinieren mit der Festanstellung. Ist nicht immer unbedingt meins. Also ich bin Freelancer und ich lebe und brenne für SEO durch und durch. Da ist, glaube ich, für mich Freelancing das beste Kompendium.
Ja, ich glaube, alle können mitnehmen, Eigeninitiative, selbst was ausprobieren. Vielleicht wird sogar eine Freelance- oder selbstständige Karriere draus. Es wird auf jeden Fall helfen, in der Branche weiterzukommen. ich kenne eigentlich fast niemanden, der wirklich in die Online-Branche eingestiegen ist und auch weiterhin Bock hatte, der irgendwie sich nochmal ernsthaft für längere Zeit beim Arbeitsamt melden musste. Wenn du wissen willst, was man in der SEO-Branche so verdienen kann, dann schau dir jetzt sofort dieses Video an. Da habe ich nämlich mit Dominik Schwarz gesprochen. Der hat über 300 SEOs, die schon einen Job haben, befragt und eine große Gehaltsstudie gemacht. Also gleich hier weiter gucken und natürlich auch SEO-driven abonnieren, Like da lassen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Christian und danke Axel. Ciao, ciao.
Ciao.